Ich lese zu Beginn aus Johannes 16, die Verse 5 bis 18. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sag euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von den Menschen, meinen, und wird es euch verkündigen. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Diese Zeit zwischen Ostern und Jesu Himmelfahrt ist ja eine spannende Phase. Jesus ist auferstanden. Wir feiern, dass Jesus den Tod überwunden hat. Dass Gott der Herr ist über das Leben und über den Tod. Und wir feiern, dass Jesus uns auch Leben schenkt. Und er begegnet seinen Jüngern. Und wenn wir diese Texte lesen, ich weiß nicht, welche ihr gelesen habt, letzte Woche war es bei mir Johannes 20, dann ist es doch auffällig, dass diese Freude, die wir eigentlich empfinden an Ostern, jetzt nicht ganz weg ist, aber doch gedämpft ist, dass da Irritationen sind, dass sie nicht ganz verstehen, wie das mit Jesus läuft, dass da Fragen sind. In Matthäus wird uns berichtet, obwohl sie den Auferstandenen sahen, einige aber zweifelten. Und das ist eine besondere Phase, wo auch klar ist, Jesus ist jetzt anders gegenwärtig. Und im Johannesevangelium finde ich das ganz bemerkenswert, dass diese Phase des Abschiednehmens eine sehr große Zeit in Anspruch nimmt, wenn man sich die Kapitel anschaut. Ab Kapitel 13 wird berichtet, Jesus zieht sich zurück aus der Volksmenge, dort hat er noch gelehrt, nimmt seine Jünger mit sich, es kommt zur Fußwaschung. Und dann wird in Kapitel 13 bis 17 von einer sehr intimen, von einer sehr persönlichen Zeit von Jesus mit seinen Jüngern berichtet. Die sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Und ich finde das ganz besonders, dass das schon in diesem Namen drinsteckt, den wir diesen Kapitel geben. Stand ja ursprünglich nicht dran, aber wir nennen das die Abschiedsreden. Und ich dachte mit Grund, mit Recht. Und deswegen dachte ich, es lohnt sich dort nochmal reinzuschauen in einen Text, der nochmal ein bisschen anders ist. Oft kreisen die Themen, Kapitel 14 und Kapitel 16 beschreiben das sehr eindrücklich. Und für mich sind das mit die persönlichsten und tiefgründigsten Texte im Neuen Testament. Eine ganz starke Intimität von Jesus und seinen Jüngern. Und nicht ohne Grund ist es genau Kapitel 15, wo Jesus sagt, ihr dürft mich Freunde nennen. Nennt mich Freunde. Und in Kapitel 17 das hohe Lied, das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus betet zu seinem Vater für seine Jünger. Also wirklich ein ganz faszinierender Text, ein ganz spannender Abschnitt in der Bibel, wo Jesus von seinem Abschied spricht. Und interessanterweise, je länger, je mehr man diese Texte liest, wird umso deutlicher, die Jünger, die sind richtig vor den Kopf gestoßen. Die sind richtig irritiert, was Jesus da mit ihnen jetzt bespricht. Zoomt man in diese Erzählungen hinein, dann merkt man, wie sehr die mit den einzelnen Worten ringen. Dass sie es wiederholen, dass sie zu Jesus gehen und Fragen stellen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun haben. Jesus ist schon einen Schritt weiter und trotzdem kommt dann diese Frage, dass Thomas beispielsweise sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, Kapitel 14. Und auch Judas, nicht der Iskariot, fragt, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Das sind ganz viele Fragen, die die Jünger stellen. Auch eine Frage, na, wo gehst du hin? Wo können wir mit? Also, sie wollen mit, sie können es nicht ganz verstehen. Oder auch jetzt aus dem, was ich vorgelesen habe, Kapitel 16, die Verse 17 und 18, da wiederholen sie diese Fragen nochmal. Und ich finde es spannend, dass das in diesem Text selber drin ist, dass da Raum ist dafür, dass diese Jünger wortwörtlich wiederholen, was heißt es? Und dann dieser Abschluss, wir wissen nicht, was er redet. Das ist Kapitel 16 des Johannesevangeliums. Dann kommen noch 12 oder 15 Verse, wo Jesus zu ihnen spricht. Dann kommt das Gebet von Jesus und dann kommt die Passionserzählung. Am Ende, nach 3 Kapiteln, wo Jesus eindringlich mit ihnen redet und unterwegs ist, sagen die Jünger, wir wissen nicht, was er redet. Wir verstehen es nicht. Dabei spricht Jesus ganz offen, ganz unverblümt von seinem Abschied. Und bei den Jüngern bleibt aber nur dieser Eindruck, da ist irgendwas, was uns angeht, irgendwas, was uns traurig macht, das wird auch berichtet. Dass Jesus das auch anspricht, finde ich auch faszinierend. Er geht da nicht drüber hinweg und sagt, hey, jetzt habt ihr das begriffen oder nicht, sondern er geht nochmal drauf ein und sagt, doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Im Johannesevangelium wird, finde ich, eindrücklich deutlich etwas, was ich zumindest aus meinem Leben kenne, vielleicht ihr aus eurem Leben auch. Vieles, was man manchmal mit Jesus erlebt, bleibt einem eine gewisse Zeit manchmal auch rätselhaft. Im Johannesevangelium ist es erst im Rückblick so, nach der Auferstehung, dass die Jünger langsam anfangen zu verstehen, was Jesus eigentlich gesagt hat, was es mit Jesus auf sich hat. Und selbst da verstehen sie lange Zeit nicht. Und es braucht Zeit, bis sie nachvollziehen können, was Jesus mit ihnen vorhat. Abschiedssituationen, das ist in der Anmoderation schon angeklungen, sind oft auch Teil unseres Alltags. Und ich möchte heute einen Fokus darauf legen, auf ja, diese bittere Realität. Nicht die theoretischen Überlegungen, ja, Jesus fährt in den Himmel auf, er ist dann irgendwann weg, da ist die nächste Station, sondern über diese bittere Realität für die Jünger damals, diesen Abschied von Jesus zu erfahren. Und auch für uns gibt es Abschiedssituationen, die uns schwerfallen. Wir alle kennen Abschiedssituationen. Manchmal sind das natürliche Lebenseinschnitte. Ich denke gerne zurück an meine allerletzte Schulstunde, das Abi in der Tasche, nochmal allen Lehrern schön gewunken und dann los. Ins schöne Leben, endlich Aufbruch, nachdem man, ich hatte G8 gehabt, 12 Jahre da durch musste, ein Jahr sogar weniger als die meisten anderen. Ja, dann ist endlich vorbei. Das, worauf man sich Jahre dran gesehnt hat, wie blöd war doch die Schule. Und dann dieses leichte Unbehagen, ah, war es nicht doch ganz schön in der Schule. Man merkt so langsam, es wird irgendwie ernster, man muss sich mit Sachen auseinandersetzen. Und so gibt es ja einige Abschiede. Ich denke da an Menschen in meinem Bekanntenkreis, auch noch jung gebliebene, aber doch ein älteres Publikum, der Renteneintritt beispielsweise. Lang ersehnt, über Jahre hinweg und doch, wenn es dann kommt, dann ist das ein Abschied, der ganz schön überraschen kann. Der was mit einem macht. Und der vielleicht auch Lücken hinterlässt, die gar nicht so leicht zu füllen sind. Ich denke an Abschiede auf unbestimmte Zeit. Meine Familie wohnt weiter weg. Und wenn wir uns sehen, dann freuen wir uns sehr. Und bei dem Abschied ist immer so die Frage, wann sieht man sich denn das nächste Mal? Solche Abschiede gibt's. Ich denke an einen Abschied, der steht bevor eben, ich habe es schon erzählt, wir werden die FEG Mannheim verlassen. Es wird auf voraussichtlich ein Stück weiter weggehen, Richtung NRW, einige hundert Kilometer. Und das ist schon eine Abschiedssituation, das macht uns schon manchmal traurig als Familie, wenn wir dran denken. Mannheim ist unsere Heimat geworden. Die FEG war über lange Jahre fester Bestandteil. Wir haben uns dort eingebracht, wir haben Menschen kennen und lieben gelernt, wir sind vertraut geworden miteinander. Unsere Tochter ist in dieser Gemeinde geboren. Leute haben Anteil genommen an unseren schweren Stunden, unseren glücklichen Stunden. Das wird eine harte Zeit für uns nächstes Jahr, wenn wir die Gemeinde verlassen werden und weiter wegziehen. Klar, mit Freude, aber jetzt überwiegt schon auch noch oder im Vorausblick ein gewisser Abschiedsschmerz. Und dann gibt es Abschiede, die kommen abrupt und gehen richtig tief. Eine plötzliche Krankheitsdiagnose oder ein Todesfall. Eine Abschiedssituation, wo du nicht Abschied nehmen kannst. Wo du vor veränderte Tatsachen gesetzt wirst und da ist auf einmal eine Person nicht mehr da. Und man hatte nicht mal Zeit, Abschied zu nehmen. Ganz anders schleichende Abschiedsprozesse. Beispielsweise, wenn nach vielen Jahren Wünsche oder Sehnsüchte, wenn man merkt, okay, das, was ich da hatte ganz lange als Wunsch, das wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Zum Beispiel der Wunsch, die Traumfrau oder den Traummann mit 25 zu heiraten. Ich habe einige Freunde, die jetzt in ihren 30ern sind und sich die Frage stellen, wie gehe ich mit diese Situation um. Paare, viele junge Paare, die ich auch kenne, die einen ausbleibenden Kinderwunsch haben. Und wo die Frage ist, heißt es, dass wir uns von etwas, was wir uns Jahre gesehnt haben, verabschieden müssen? Vom Traumjob oder von Perspektiven, die man loslassen muss. Manchmal sogar, in Corona ganz häufig auch gehört, von Gemeinden, wo man sich verabschieden muss. Menschen, die sagen, hey, ich war hier Jahre, Jahrzehnte vielleicht, aber eigentlich muss ich hier Abschied nehmen. Oder es war ein Abschied auf Raten. Ich denke jetzt an als Ältester, wir waren als Ältestenteam gerade eine Woche zusammengetreten im März 2020 und dann hatten wir eine Sitzung noch in Präsenz und ab da nur noch ein halbes Jahr digital. Und ich finde, diese Corona-Zeit hatte ja einige Abschiede mit sich gebracht. Und ganz konkret hat sich unser Abschiednehmen in dieser Zeit verändert mit dem Ellenbogen. Also auch absurd, ich kenne keinen mehr, der das heute macht, aber das war für eine Zeit lang unsere Realität, sich so zu verabschieden. Abschied auf Distanz, Stühle, die auseinandergestellt wurden, Kaffee trinken in maximal kleinen Gruppen. Und doch stecken da auch Abschiede drin, wo ich den Eindruck habe, das zehrt oder geht bis jetzt noch in manchen Gemeinden rein. Manche Menschen, die sich verabschiedet haben. Manche Gruppen, die seitdem nicht mehr wirklich aufleben. Also auch ein Abschied, wo ich manchmal den Eindruck habe, den haben wir noch gar nicht richtig verarbeitet als Gemeinde. Und um jetzt nicht nur auf diese negativen Aspekte zu gehen, ich möchte auch sagen, es gibt auch Abschiede, die sind wirklich gut. Sich zu verabschieden beispielsweise von Gewohnheiten, schlechten Gewohnheiten, wo man sagt, ja, die lasse ich hinter mir. Verabschieden von vielleicht Gottesbildern oder Bildern von Glauben und Gemeinde, die nicht gut tun, die dich vergiften und die dir schlecht tun. Wie gut und heilsam ist es, da einen Abschied zu haben. Und trotzdem ist das manchmal schmerzhaft und tut weh. Egal, wie vielleicht jetzt deine konkrete Situation ist, ob du eine gewisse Abschiedssituation vor Augen hast, mein Eindruck ist, Abschiede reißen Lücken. Manchmal bleibt da Ohnmacht erstmal. Unverständnis, Wut, natürlich Traurigkeit und lange Zeit vielleicht auch sowas wie, dass da was offen ist, dass da noch was aussteht und nicht gut ist. Und eins steht, glaube ich, fest, Abschied nehmen braucht Zeit. Ich erinnere mich dran an Freizeiten, die ich gemacht habe und es gab immer so ein paar Expertinnen und Experten, die konnten das gar nicht ertragen. 14 Tage intensiv unterwegs und die haben schon 3 Stunden davor angerufen und haben gesagt, Mama, Papa, steht direkt dort am Bus, ich steige aus, direkt ins Auto, wir fahren los. Und wir haben immer noch gesagt, komm, wir lassen uns einen Abschiedskreis machen. Lasst uns nochmal anschauen und auch wertschätzen, was wir erlebt haben. Und wenn da die ein oder andere Träne fließt, ja mei, kein Problem. Manche, die konnten das ganz schlecht aushalten. Abschied zu nehmen, das ist nichts, was leicht fällt. Und deswegen finde ich es umso wertvoller und umso schöner, dass uns wirklich 4 Kapitel in diesem Evangelium gegönnt werden, die da wirklich drauf den Fokus legen und sagen, ja, Jesus nimmt sich wirklich Zeit. Also man muss sich das mal vorstellen, fast ein Fünftel dieses Evangeliums widmet sich diesem Prozess des Abschiednehmens, wo Jesus nochmal sagt, Cam, komm, das sind die Themen, die wichtig sind. Und genau dort bleibt Raum für die Fragen, warum gehst du, was soll das, was passiert mit uns? Und es wird auf die Fragen eingegangen. Und ganz konkret die Frage an dich, wie hältst du es mit den Abschieden, den kleinen und großen in deinem Leben? Wie gehst du mit Abschiednehmen um? Und einen ersten Punkt, den ich finde, den wir lernen dürfen aus diesem Text, ist, Jesus spricht den Abschied offen an. Jesus stellt den Abschied in den Fokus und er sagt, ich nehme mir Zeit, mit euch drüber zu reden, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und hier, finde ich, wird der Abschied sehr tröstlich und auch verheißungsvoll. Ermutigend finde ich, dass Jesus seine Jünger, die ja Fragen haben, die nachfragen, die sagen, ich bin traurig, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, dass er das bewusst thematisiert und darauf reagiert und sagt, hey, ich lasse euch nicht alleine. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, sagt Jesus. Jesus sagt nicht nur, dass er geht, sondern er spricht auch davon, wer kommt. Ja, wir müssen Abschied voneinander nehmen, aber ich lasse euch nicht im Stich. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und hier wird uns der Heilige Geist verheißen. Und immer wieder, wenn ich im Johannesevangelium diese Texte lese, staune ich darüber, mit welchen Worten das getan wird. Paraklet, ein Beistand, ein Helfer, ein Anwalt in schweren Zeiten und eben ein Tröster. Das finde ich so stark. Jesus verlässt seine Jünger, er wird gehen, da lässt er sich auch nicht aufhalten. Sondern es ist klar, das ist sein Weg. Den Abschied kann man nicht vermeiden. Aber er sagt, ich schicke euch jemanden, ich lasse euch nicht zurück. Der Tröster kommt, der Heilige Geist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Vielleicht fremdelst du manchmal mit diesem Begriff Heiliger Geist. Man darf ja nicht mit fremdeln. Jeder weiß, den gibt's und der lebt irgendwie auch in mir. Aber es ist vielleicht manchmal abstrakt. Vielleicht ist es etwas, wo du sagst, okay, ich weiß nicht ganz genau, was ich mit dem Heiligen Geist anfangen soll. Wie begegnet der mir? Und da finde ich es eben spannend, dass diese Texte dann auch ganz konkret über diesen Heiligen Geist schreiben. Es gibt in der Bibel andere Texte, die auch über den Heiligen Geist andere Aspekte beleuchten. Aber hier liegt ein Fokus auf eine ganz bestimmte Funktion, die ich, glaube ich, zentral finde. Und die eine Idee oder ein Aspekt von Gott, eine tiefe Wahrheit über ihn selber zum Ausdruck bringen. Der Gott des Trostes, so heißt es in Römer 15, Vers 5. Also da wird Gott als der Gott des Trostes beschrieben. Oder hier in 2. Korinther 1, ganz am Anfang, dieser Lobpreis, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Gott selbst als Tröster. Gut, jetzt haben wir Heiliger Geist mit dem Aspekt Trost erklärt und da haben wir das nächste Problem. Was ist eigentlich Trost? Ich merke für mich, mir fällt es gar nicht so leicht, das auf einen Begriff zu bringen oder zu sagen, was ist Trost? Ich habe in der Vorbereitung nochmal für mich gemerkt, das hat eher was mit Erinnerungen zu tun oder so einem dumpfen Gefühl, dass man vielleicht gar nicht genau bestimmen kann, was ist Trost, aber wenn jemand einen tröstet, dann weiß man, dass man getröstet wurde. Das finde ich ganz faszinierend. Ich habe es für mich jetzt mal so formuliert, was heißt das konkret? Trost heißt, jemand kommt in deine Not, jemand kommt dorthin, wo es schwer ist und bleibt und hält aus. Jemand kommt in deine Trauer, in deinen Abschied und ist da. Ich habe es mal so auf die Formulierung für mich gebracht, das finde ich passt ganz gut zu dem, wie ich Trost kennengelernt habe. Tröster sein heißt treu da sein. Ein Tröster bleibt. Das ist, glaube ich, der erste Aspekt, der ganz zentral ist. Der Tröster ist da im Abschied, wenn alle anderen gehen, wenn du alleine bist. Der Tröster flüchtet nicht, sondern er hält aus. Die Freunde von Hiob, die ja viel gescholten sind, aber diese erste Nachricht, dass sie 7 Tage bei Hiob sitzen, also diesen Schmerz auszuhalten, das zu sehen, nichts zu sagen und auch nicht wegzurennen. Ein Tröster ist einer, der diesem Impuls wegzurennen im Angesicht des Leides standhält und bleibt. Treu da bleibt. Und so wird der Heilige Geist beschrieben. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Tröster bleibt, er geht nicht weg, er verabschiedet sich nicht. Das ist der Unterschied. Und ein zweiter Gedanke, auch was einen Tröster kennzeichnet, der Tröster hilft zu erinnern. Der Tröster erinnert an den, der verabschiedet wurde. Der Tröster sagt nicht, komm, jetzt lass mal weitergehen, schwamm drüber, sondern der Tröster hält die Erinnerung und das Gedächtnis wach. Und darin zeigt sich eigentlich was ganz Wertvolles. Dem Tröster geht es nicht um sich selbst. Der Tröster stellt nicht sich in den Mittelpunkt, sondern der Tröster kann sich selbst zurücknehmen. Und das ist ja im Grunde die Beschreibung auch für den Heiligen Geist. Er wird nicht von sich selber zeugen. Er wird nicht sich in den Mittelpunkt stellen, sondern er wird auf Jesus verweisen. Soweit, dass der Heilige Geist eigentlich nur das tut, was Jesus getan hat und ihm aufgetragen hat. Und darin verweist er auf Jesus und sagt, hey, um ihn geht es. Der, der verabschiedet wurde, der Abschied genommen hat in seiner leiblich spürbaren Präsenz, den erinnere ich. Den nehme ich in den Fokus und der soll in den Blick genommen werden. Und indem er in dieses Gedächtnis bringt, indem er den, der verabschiedet worden ist, Jesus Christus in den Fokus nimmt, erfüllt der Tröster eine dritte Perspektive, indem er eine neue Perspektive, eine echte Perspektive gibt. Der Tröster verändert darin, dass er treu da ist und dass er erinnert, die Perspektive. Und das ist jetzt, glaube ich, der größte Knackpunkt, wo Trost kippen kann, wo Trost in Vertröstung kippt. Nämlich in der Frage, welche Perspektive gibt der Tröster? Nicht alles wird gut, sondern ich bin da. Ich bin bei dir, du bist nicht allein im Abschied. Das ist ein erster Perspektivwechsel. Du musst nicht alleine dadurch. Die Vertröstung, das ist die Gefahr des Trostes, seine Verzerrung. Ich habe den Unterschied für mich mal so formuliert. Wer vertröstet, der sagt irgendwas über die Zukunft aus, was weit weg ist. Der Heilige Geist aber als Tröster, der gibt echte Perspektive hier in der Gegenwart. Also wenn du dich fragst, ob manche Perspektive, die vielleicht der Heilige Geist in dir wirkt oder dir in deinen Abschieden schenkt, glaube ich, klar, wir haben eine Zukunftshoffnung, die möchte ich nicht leugnen, aber wenn diese Zukunftshoffnung nicht jetzt in deiner Gegenwart einen Unterschied macht, dann könnte es sein, dass es eher vertröstet als echten Trost spendet. Und ich finde ein Bild, was für mich diese drei Aspekte deutlich macht und vor allem diesen Aspekt der Perspektivveränderung, das wird für mich in Psalm 91 in diesen bekannten Versen geschrieben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Hier im Kontext wird Schirm und Schatten für ein sehr heißes Klima verwendet. Wenn die Sonne brennt und wehtut, dann wird hier Gottes Nähe und Gottes Gegenwart als ein Schirm beschrieben. Ich habe das mal übersetzt, vielleicht für unsere Breiten gerade, wenn es mal richtig regnet und schüttet. dann besteht der Trost jetzt in diesem Bild gesprochen nicht darin, dass einfach der Regen aufhört. Das wäre wunderschön, aber meistens passiert das nicht. Der Regen geht weiter, er prasselt uns auf den Kopf, wir sind durchnässt, es ist uns kalt. Aber der Tröster ist der, der mit dem Schirm kommt und sagt, ich setze mich neben dich in diesen Regen. Ich halte den Schirm und schütze dich vor dem Wind und dem Regen. Ich wärme dich und ich bin bei dir. Das ist für mich in diesem Bild das, was ich schön oder was ich tröstend finde. Klar bleibt für die Jünger, und Jesus betont es ganz häufig, ihr werdet traurig sein. In der Welt, da habt ihr Angst, wenige Verse später. Und trotzdem bleibt es dabei nicht. Ich sende euch jemanden, der wie ein Schirm, sei es jetzt bei Sonne oder bei Regen, da ist und der konkret hilft in eurer Situation, der euch Schutz gibt in der Not. Es gab und gibt in deinem Leben und in meinem Leben Abschiedssituationen, die uns zu Tränen rühren, die uns fertig machen. Abschiedssituationen, die vielleicht auch noch kommen, darauf müssen wir uns einlassen und einstellen. Schwere Risse und Wunden, wo du vielleicht auch sagst, nach Jahren ist es immer noch nicht gut. Narben und Schmerzen, die immer noch an diesen Verlust erinnern. Und doch eröffnet dieser Text noch eine weitere Perspektive, die vielleicht nicht für all unsere Abschiedssituationen gilt, aber die ein Zentrum oder einen zentralen Aspekt von Jesu Abschied nehmen in dieser Welt deutlich machen. Denn Jesus und diese Abschiedsreden von Jesus, die führen uns hinein in unsere Wirklichkeit, in unsere Situation des Schmerzes. Sie reden von Tränen, sie reden von Trauer, von Angst und sie sprechen von Trost, von Beistand, von Hoffnung, von neuen Perspektiven, die möglich sind. Und Jesus spricht da noch einen weiteren Aspekt an. Er spricht von einer Sehnsucht nach Wiedersehen. Im Abendmahl kennen wir das ganz prägnant, wo Jesus sagt, ich habe mich danach gesehnt. Und er wird warten auf das Abendmahl, das wir dann gemeinsam in der himmlischen Herrlichkeit feiern. Diese Sehnsucht, die hier deutlich wird, ich fand das richtig schön, diesen Vers heute Morgen zu lesen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe vor und bereite sie vor. Er bereitet sie nicht vor, weil es ein Abschied für immer ist, sondern er bereitet sie vor, weil ein Wiedersehen stattfinden soll. Johannes 16, wie es hier heißt, auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Jesus geht, aber er verheißt, ich komme wieder. Und damit das keine Vertröstung ist, bleibt einer bei euch, nämlich der Heilige Geist. Der Tröster, der in eurer Wirklichkeit da ist. Der Abschied ist in doppelter Hinsicht nicht das Ende. Einerseits, weil es eine endgültige Gemeinschaft gibt, die uns verheißen ist. Und weil wir aber jetzt in unserer Gegenwart auch einen haben, der bei uns ist. Gottes Gegenwart, auf die wir zugehen, auf Pfingsten. Seinen Geist und seinen Beistand als Trost und auch als neue Gemeinschaft, die er stiftet. Es ist ja das Werk des Geistes, dass er uns als Gemeinschaft zusammenführt. Auch dort lässt er uns nicht allein, sondern sein Wirken besteht darin, dass wir zusammentreten und Trostspender füreinander werden. Ich kenne deine Abschiedssituation nicht, die Großen nicht, die Kleinen nicht. Auch nicht, an welchem Ort du gerade stehst, mit Tränen oder Unverständnis, mit Wut oder mit einer gewissen Ohnmacht vielleicht auch. Und doch gilt meines Erachtens eine Verheißung und ein Zuspruch ganz am Ende, den auch Jesus seinen Jüngern angekündigt hat. Und darum will ich am Ende dir zusprechen, in dieser Zeit des Abschieds darfst du persönlich hören, der Gott, der am Ende aller Tage die Tränen vom Gesicht abwischen wird, das ist derselbe, der auch heute mit dir in deinen Tränen ist. Er ist dein Tröster, dein Schirm und deine Zuflucht, dein Begleiter in den Abschieden des Lebens. Und der Tröster vermag es, Perspektiven zu verändern, manchmal nur leicht, dass aus einem Abschied dann doch noch ein Aufbruch auch werden darf, dass aus Tränen manchmal auch Freude wieder entsteht, und dass in einem Verlust auch wieder neue Kraft erwächst. Er geht mit, der Tröster, in deinen Abschieden. Er bleibt in der Sehnsucht und er tröstet konkret, weil er treu da ist. Amen.